an dem Teppich zieht, auf dem du stehst. Und wenn man sieht, dein sicherer Auftritt war nur Schein und keiner fällt mehr darauf rein. Wenn man dir deine Fehler nennt und kräftig gegen die Fassade rennt, die du so kunstvoll aufgebaut, wenn einer deine Schau durchschaut, schlag nicht zurück, lauf nicht davon. Willst du denn bleiben, wie du bist? Es könnte sein, dass dir die Wahrheit heute nah wie selten ist. Frag nach dem Grund, warum dir einer seine Meinung sagen will. Und ist es Liebe, dann hör zu und halte still. Wenn man dir sagt, wie du so wirkst, und jemand ahnt, was du verbirgst, wenn dich dein Schweigen nicht mehr schützt und sich verteidigen nichts nützt, du spöttisch fragst, bin ich so schlecht, obwohl du weißt, er hat ja recht. Wenn du erkennst, ich bin erkannt, bin vor mir selber weggerannt. Schlag nicht zurück, lauf nicht davon, wenn man dich ernsthaft kritisiert. Es könnte sein, dass man es tut, damit man dich nicht ganz verliert. Frag nach dem Grund, warum dir einer seine Meinung sagen will. Und ist es Liebe, dann hör zu und halte still. Schaute Petrus an, kurz vorher noch der starke Mann, und fragte nur, hast du mich lieb? Das war's, was noch zu fragen blieb, zu einem echten Neuanfang. Die Liebe brachte das in Gang. Wenn du dir wünschst, du selbst zu sein, lass dich mit ihm der Wahrheit ein.
Schlag nicht zurück, lauf nicht davon, wenn man dich ernsthaft kritisiert. Es könnte sein, dass man damit man dich nicht ganz verliert. Frag nach dem Grund, warum dir einer seine Meinung sagen will. Und ist es Liebe, dann hör zu und halte still.
Vorstellen, das ist Andreas. Andreas ist 28 Jahre, bisher zweimal geliftet, das sieht dann noch so gut aus. Ja, und
Arno ist 43.
Ich werde 43.
In 10 Jahren ist er 43. Arno ist verheiratet, ein Kind, ich bin verheiratet, ein Auto.
Ja. Und Andreas ist vom Beruf Prediger oder Pastor. Er ist mal hier in der Gegend von einem angesprochen worden und wurde gefragt, was sind denn Sie vom Beruf? Ich bin Prätscher. Sagt er, was machen Sie da? Oh, Prätschen. Ja. Dann sagt der andere, sagen Sie auch gleich, Sie sind Bäcker.
Er ist
Prediger und prätscht.
Also nein, ich muss dazu sagen, der Arno erzählt etwas Schlechtes über mich. Er hat mal in der Kirche gesessen, so wie ihr, in der ersten Reihe. Und der Pastor hat sich vertan bei der Predigt über die Speisung der 5000. Und hat der Pastor auf der Kanzel oben, hat also im Brustton der Überzeugung gesagt, Jesus konnte mit 5000 Broten 2 Menschen speisen. Alles lacht und Arno lacht ganz besonders laut in der ersten Reihe. Der Pastor hat eine Wut auf ihn. Nächsten Sonntag predigt er über denselben Text nochmal. Diesmal macht das richtig und sagt, Jesus speiste 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen. Kannst du das auch? Er zuckt zusammen. Dann fängt er sich aber wieder und sagt ganz laut, ja, das kann ich auch. Und alle, ja genau. Und alle Leute in der Kirche gucken ganz erstaunt, was er sich da anmaßt. Und nach einer Pause sagt er, das kann ich auch. Mit dem Rest vom letzten Sonntag.
Wir haben ja heute einen Gottesdienst hier. Und zu einem richtigen Gottesdienst, wie sich das gehört, gehört auch entweder ein Posaunenchor oder ein gemischter Chor oder ein Männerchor.
Ja.
Okay, Posaunen haben wir nicht. Und gemischt sind wir auch nicht. Aber Männer sind wir.
Since the loving Savior cleaned my heart from sin, I am facing heaven's goal. I'm no longer lonely, I have peace within. There is glory in my soul. There is music ringing in my soul. So today, and the hallelujahs roll. My Savior near me, I can truly say there is glory in my soul.
René Keller.
Liebe Freunde, Jesus braucht keine Fans, sondern Nachfolger. Und ein Nachfolger von Jesus, der braucht folgende 3 Eigenschaften. Illusionslosigkeit, Pietätlosigkeit, Rücksichtslosigkeit. Es geht los mit Eigenschaft Nummer 1, Illusionslosigkeit. Im Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 57 folgende wird uns erzählt. Da kommt einer zu Jesus und sagt zu ihm, ich will dir folgen, wo du hingehst. Das ist ein herrlicher Satz. Das ist ein Traumsatz. Das ist der Satz, von dem Jesus träumt, nach dem Jesus lechzt. Das ist die Situation, die Jesus am meisten liebt. Ein Mensch kommt und will ihm nachfolgen. Das ist kein junger Spund, der jede Woche ein anderes Idol anhimmelt. Ist nicht eine alte Frau, die jede Woche zum anderen Pfarrer rennt. Sondern es ist ein Mann, ein richtiger, ausgewachsener Mann. Voll ausgereift, gut abgehangen, in den besten Jahren. Ein Schriftgelehrter, kein Dummerchen also. Und der kommt zu Jesus. Nicht aus Langeweile, wie manche von euch. Nicht geschickt, um lange Ohren zu machen, wie manche von euch sich das gar nicht vorstellen können. Nicht aus Zwang, sondern aus Begeisterung, aus Verehrung, aus Freiwilligkeit. Ich will dir folgen, wo du hingehst. Die Bibel sagt nicht, wie der Mann dazu gekommen ist. Ich vermute, der hat Jesus eine Weile beobachtet. Er hat gesehen, wie Jesus Wunder getan hat. Er hat erlebt, wie er Kranke geheilt hat. Er hat gehört, was Jesus gepredigt hat. Jesus hatte gesagt, alle, die mit dem Leben fertig sind, die können zu mir kommen, ich mache euch wieder fit. Alle, die leiden unter ihrer Schuld, die können zu mir kommen, ich mache euch frei. Alle, die lebenshungrig sind, die können zu mir kommen, ich mache sie satt. Und alle, die das Leben satt haben, die können zu mir kommen, ich mache euch neu. Und die alten Regeln, nach denen ihr bisher gelebt habt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, schlägst du mich, schlag ich dich, die könnt ihr vergessen. Ich, sagt Jesus, ich sage euch etwas Neues. Liebt eure Feinde. Segnet, die euch verfluchen. Und vergebt euren Verfolgern. Macht, was ich euch sage, und ihr werdet erleben, was wirklich Leben bedeutet. Das alles hat unser Mann gehört. Und er ist von Jesus begeistert. Und deswegen kommt er zu ihm mit leuchtenden Augen, sagt Jesus, ich will dir folgen, wo du hingehst. Gleich im nächsten Moment wird Jesus ihm um den Hals fallen. Und wird sagen, das ist Musik in meinen Ohren, alter Freund, herrlich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Kreis meiner Nachfolger. 12 habe ich schon, du bist der 13. Du kriegst Parteibuch Nummer 13. Aber das sagt Jesus nicht. Sondern der knallt seinem Fan, der ihm da so begeistert an die Brosche schwebt, einen ganz harten Dämpfer vor den Bug. Er sagt, Vers 58, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest. Ich aber habe keinen Platz, wo ich mich hinlegen und ausruhen kann. Mit anderen Worten heißt das doch, sachte, sachte, lieber Mann. Wenn du mit mir gehst, da bist du nicht auf Rosen gebettet. Dort, wo ich dich hinführe, da steht keine Hollywood-Schaukel, da steht ein Kreuz. Bevor du mir folgst, bedenke die Folgen. Versteht ihr, Jesus hat nichts gegen Begeisterung. Ganz im Gegenteil, ohne Begeisterung läuft bei Jesus gar nichts. Nur die lahmen Schlaffis, mit denen kann er nichts anfangen. Aber nur Begeisterung, ohne die Bereitschaft, den Tatsachen nüchtern ins Auge zu sehen. Also das geht nach hinten. Er ist in Jerusalem eingeritten auf einem geborgten Esel. Er hat sein letztes Abendmahl gehalten in einem geborgten Saal. Und er wurde begraben in einem geborgten Grab. Der war arm, der war einfach und der war ehrlich. Der hat niemanden Illusionen gemacht. Und niemand kann behaupten, Jesus hätte ihn unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu sich gelockt oder in die Nachfolge gerufen. Sondern Jesus hat immer gesagt, sie haben mich gehasst und sie werden euch hassen. Sie haben mich verfolgt und sie werden euch verfolgen. Ein paar Verse vorher, Lukas 9, da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es behalten. Das gibt Prediger, die erwecken den Eindruck, wenn du zu Jesus kommst, da sind alle deine Probleme gelöst wie so ein fertiges Kreuzworträtsel. Jesus hat diesen Eindruck nie erweckt. Sondern er hat die Leute geradezu abgeschreckt, die zu ihm gekommen sind. Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihr Nest, aber ich habe keinen Platz in der Welt, wo ich mich ausruhen kann. Das heißt, Jesus hat den Mut, an die Nachfolger hohe Forderungen zu stellen. Aber hat auch die Ehrlichkeit, von vornherein klipp und klar zu sagen, ich habe dir keine materiellen Vorteile zu bieten und bei mir hast du keine materielle Sicherheit. Nachfolge bringt Nachteile. Jesus nimmt also dem Mann von vornherein die Illusion, als ob der Weg mit ihm ein leichter Weg wäre. Und niemals wirst du von mir zu hören kriegen, dass der Weg mit Jesus leicht ist. Nein, der Weg mit Jesus ist nicht leicht, der ist schwer. Und trotzdem lade ich euch im Namen von Jesus zu diesem Weg ein, weil er nämlich schön ist. Es ist schwer, die Wahrheit zu sagen, aber es ist schön, ein gutes Gewissen zu haben. Und es ist schwer zu vergeben. Aber es ist schön, wenn man mit Gott im Frieden lebt. Das ist schwer, Christus zu verstehen, aber es ist schön zu wissen, ich bin in der Hand des größten Herrn dieser Welt und der führt mein Leben auf alle Fälle richtig. Der führt mich nicht nur richtig durch dieses Leben, sondern noch durch die Finsternis des Todes bis in Gottes Reich. Und das ist ja überhaupt die Hauptsache. Wenn du Jesus nachfolgst, kommst du in den Himmel. Und um das zu erreichen, da lohnt es sich, einige Nachteile hier einzustecken. Wenn du jetzt sagst, was heißt der Himmel? Der Himmel ist weit weg. Vor mir liegt erstmal das Leben. Ich muss morgen meine Bewerbung einreichen. Und wenn ich in meinen Lebenslauf reinschreibe, dass ich Christ bin, was wird denn dann aus mir? Kriege ich dann meine Lehrstelle? Dann komme ich vielleicht in den Himmel, aber nicht in die Lehrstelle. Ich kann dir nur sagen, du wirst, wenn du Jesus nachfolgst, genau dorthin kommen, an den Platz und an die Stelle, die Jesus für dich ausersehen hat und die für dich richtig und passend und gut ist. Und wenn die ganze Welt Kopf steht, du kommst genau dahin, wo Gott dich haben will. Du kannst bedenkenlos damit rechnen, dass Jesus dich richtig führen kann. Aber du musst illusionslos damit rechnen, dass dein Bekenntnis zu Jesus bedeuten kann, dass du deine Träume riskierst. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das kann dich nicht nur deine Träume kosten, es kann dich deinen Platz auf der Oberschule, deinen Studienplatz und noch viel mehr kosten. Ich sage, es kann. Aber erstens muss es nicht so sein. Es gibt ja viele Christen, denen es materiell gut geht. Und zweitens, liebe Freunde, gibt uns Jesus das, worauf wir verzichten, auf andere Weise vielfältig wieder zurück. Jesus verlangt ja gar nicht von dir, dass du auf alle deine Gewohnheiten und deine bürgerlichen Sicherheiten sofort verzichtest und morgen alle deine Klamotten im An- und Verkauf verhökerst und dann nackt in deiner leeren Bude sitzt. Aber er verlangt, dass du dann, wenn du ihm schon nachfolgst, dass du dann die Illusion aufgibst, du hättest ein leichtes Leben vor dir. Jedenfalls kannst du den Weg mit Jesus nicht damit anfangen, dass du gleichzeitig am Ideal eines leichten Lebens festhängen willst. So, das wäre das erste Merkmal gewesen. Illusionslosigkeit. Jetzt kommt das zweite Merkmal, Pietätlosigkeit. Da ist ein anderer Mann, im nächsten Vers, Vers 59, der kommt zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Auch von diesem Mann erzählt uns die Bibel nicht, wie weit er Jesus gekannt hat und was er von Jesus weiß. Jedenfalls kennt Jesus ihn. Und zwar kennt Jesus den so gut, dass er weiß, dieser Mann ist jetzt so weit, dass er eine Entscheidung für mich treffen kann. Bei dem ist jetzt seine Bekehrung dran. Und deswegen sagt Jesus zu dem, du folge mir nach. Der Mann ist einverstanden. Er will zwar. Aber er sagt, erlaube mir erst noch, meinen Vater zu begraben. Nichts unaufschiebbarer als das. Und nichts ist wahrscheinlicher, als dass Jesus für sowas Verständnis hat. Außerdem ist es mit der Bekehrung ja auch nicht so eilig. Ich bekehre mich heute grundsätzlich und richtig praktisch fange ich dann übermorgen an. Ich meine, die paar Tage wird ja Jesus noch warten können. Dann kann er eben nicht. Für Leute, die ihre Bekehrung hinaufschieben, hat Jesus nichts übrig. Den Antrag dieses Mannes lehnt Jesus eiskalt ab. Er sagt im Vers 60, lass die Toten ihre Toten begraben. Gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist natürlich shocking. Einem Mann, der um seinen Vater trauert und der der heiligen Pflicht genügen will, ihn zu begraben, so hart anzufahren. Wenn ein Mensch derartig abfertigt, dann ist das eine ganz enorme Pietätlosigkeit. Und wenn Jesus hier diese rüde Tonart anschlägt, dann bedeutet das, dass es ein ganz enormes Alarmsignal ist. Hier ist höchste Aufmerksamkeit gefordert, hier besteht Lebensgefahr. Entweder du folgst Jesus nach und du hast das ewige Leben, oder du folgst ihm nicht nach und du bist tot. Jesus erklärt jeden, der ihm nicht mit vollem, sofortigen Gehorsam nachfolgt, für tot. Hat sich für ihn erledigt. Der ist für ihn gestorben, kann er nicht gebrauchen. Wenn es um die wichtigste Frage des Lebens geht, nämlich die Frage, willst du Jesus nachfolgen? Da gibt es nur ein Ja oder ein Nein, ein Jetzt oder Nie, ein Ganz oder gar nicht. An diesem Punkt ist Jesus ein Radikalinski, der kein Wenn und Aber duldet. Viele Menschen antworten ja auf die Frage, ob sie Christen sind und Jesus nachfolgen wollen, genauso wie der Sender Jerewan. Im Prinzip ja, aber. Also zum Beispiel Anfrage an Sender Jerewan, ist es wahr, dass die Gruppe ABBA im Lotto ein Fiat Polski gewonnen hat? Antwort, im Prinzip ja, aber. Erstens handelt es sich nicht um ABBA, sondern um Arno und Andreas. Zweitens handelt es sich nicht um ein Fiat, sondern um ein Fahrrad. Und drittens haben sie den nicht im Lotto gewonnen, sondern das ist denen geklaut worden. Und so? Und so ist es eben auch mit vielen Christen. Ist es wahr, dass du Jesus nachfolgen willst? Ja, natürlich. Aber erst muss ich mal mein Studium hinter mich bringen. Erst muss ich meinen Hausbau fertig kriegen. Erst muss meine Qualifizierung abgeschlossen sein. Und dann, wenn das alles gelaufen ist, ja, dann will ich voll bei Jesus einsteigen. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Da spielt sich bei Jesus überhaupt nichts ab. Entweder du fährst auf der Stelle voll auf Jesus ab oder du steigst aus. Du kannst doch nicht einen Fuß auf dem Trittbrett haben und den anderen unten auf dem Fußweg. Da fliegst du doch glatt auf die Schnauze. Und vor diesem Reinfall, da möchte Jesus diesen Mann und auch dich bewahren. Entweder du steigst ganz ein oder du lässt es ganz sein. Wenn Jesus dich auffordert, ihm nachzufolgen, und du schiebst deine Bekehrung auf, dann gibt es keinen Grund in der ganzen Welt, den Jesus als Entschuldigungsgrund anerkennen würde. Wenn Jesus heute zu dir sagt, folge mir nach, dann meint er nicht morgen, übermorgen, irgendwann, wenn du Rentner bist, sondern jetzt, heute, sofort. Jesus ist ein guter Menschenkenner. Der weiß ganz genau, manchmal, da hat man eine gute Erkenntnis. Aber wenn man sie nicht sofort in die Tat umsetzt, dann wird es nichts mehr. Zum Beispiel, gestern Abend ist dir eingefallen, du müsstest eigentlich mal wieder an den oder jenen einen Brief schreiben. Na und, hast du es gemacht? Natürlich nicht. Das ist eben das Theater, was wir immer wieder erleben. Wenn wir es nicht uns auf der Stelle hinsetzen und den Brief schreiben, da wird es nie. Und auch in der Geschichte mit Gott, da gibt es Momente, die darfst du nicht verpassen. Die sind einmalig. Du hörst 100 Mal die gleiche Botschaft. Du rennst jeden Monat in diesen Jugendgottesdienst. Aber eines Tages, da fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Eines Tages siehst du plötzlich dich und dein Leben in seiner ganzen Erbärmlichkeit. Und du weißt, dass du verloren bist. Und du ahnst, dass es für dich eine Chance gibt. Und du glaubst, dass Jesus dich retten kann. Und du merkst, dass er dich liebt. Und du begreifst, dass du jetzt zugreifen müsstest. Und dann lässt du die Chance vorbeigehen. Du schiebst die Entscheidung raus. Und die Chance ist vorbei. Und das ist der Grund, warum du seit Jahren als ein unbekehrter Christ durch die Straßen rennst. Heute Abend hast du die Gelegenheit, diese Geschichte in Ordnung zu bringen. Du kannst dort, wo du jetzt sitzt, zu Jesus sagen, ich habe es begriffen, Jesus. Es war falsch, aber jetzt möchte ich mich ganz dir ausliefern. Herr, da bin ich, nimm mich. So ungefähr kannst du mit Jesus reden. Und wenn du noch nie mit ihm gesprochen hast, dann kommst du nachher zu uns. Zum Arno, Andreas, zu mir, zur Band, die mit dem Abzeichen hier rumlaufen. Zu einem von uns, wir wollen dir helfen, dass du in Kontakt mit Jesus kommst. Jesus lädt dich heute ein. Er ruft dich heute und er braucht dich heute. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Das heißt, du lebe jetzt nach meinem Willen in dieser Welt. Und zwar ohne Rücksicht auf irgendetwas anderes. Rücksichtslosigkeit, das ist nun die dritte Eigenschaft, die ein Nachfolger von Jesus haben muss. Das lernen wir von dem dritten Mann, von dem hier erzählt wird. Vers 61. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir vorher, dass ich mich noch von meiner Familie verabschiede. Natürlich sagen wir auch hier wieder, naja, warum nicht? Was ist eigentlich dabei bei so einer Abschiedssache bei der Familie? In einem anderen Fall hat Jesus das nicht nur erlaubt, sondern ist sogar noch auf die Abschiedsfete mit hingegangen. Hier in diesem Falle lehnt Jesus schroff ab. Er sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Da ihr vermutlich noch nie einen Pflug gesehen oder in der Hand gehabt habt, dann nehmen wir dafür jetzt mal ein anderes Bild. Wenn ihr euch auf euer Moped setzt, da müsst ihr den Lenker mit beiden Händen fest anfassen. Muss man nach vorne sehen, sonst geht's schief. Wer die Hand an den Lenker legt und sieht zurück, ist nicht tauglich für den Straßenverkehr. Wenn er mit dem Gesicht nach hinten fährt, dann geht das an den Baum. Und deshalb ist es ja polizeilich verboten, mit dem Gesicht nach hinten zu fahren. Schon wegen der Bäume. Man muss manchmal allerdings auch nach rückwärts sehen. Dazu gibt es ja die Rückspiegel. Das heißt, das ist falsch formuliert. Ich muss sagen, dazu sind die Rückspiegel da, denn geben tut's ja keine. Wenn ihr aber... Wenn ihr aber nur in den Rückspiegel stiert, da geht das auch schief. In den Rückspiegel, da guckt man immer nur wenige Momente und auch nur deswegen, um vorwärts zu kommen. Ich bin mal mit dem Auto durch die Bundesrepublik gefahren. Das war vor über 25 Jahren. Und damals hatten die dort eine Verkehrsdichte, wie wir sie vielleicht so in 25 Jahren haben. Wer denn? Und ich war das nur überhaupt nicht gewöhnt. Ich musste immer ein Auge im Rückspiegel haben, um aufzupassen, ob mich da nicht wieder einer überholt. Also wenn du im Westen fährst, brauchst du mindestens zwei Augen. Solche vorsichtigen Menschen wie Arno und Andreas, darum fahren die ja zu zweit. Einer guckt immer vorne und einer nach hinten. Und einäugig wird er kurz stört, die könnten dort gar nicht starten. Aber ganz egal, bei Jesus kannst du starten, egal wie viele Augen du hast. Und egal wie viele Sünden du hast. Hauptsache ist, du hältst seine Regeln ein, seine Gebote, das, was er dir sagt. Ohne Rücksicht auf das, was andere Menschen sagen. Zum Beispiel deine Familie. Jesus wusste ganz genau, wenn er diesem Mann erlaubt, zurückzugehen, was da passiert. Der kannte die magnetische, klebrige Anziehungskraft der Familie. Wie das Kurt Tucholsky schon gesagt hat, das Wort Familienbande hat einen üblen Beigeschmack von Wahrheit. Jesus wusste ganz genau, wenn ich den jetzt noch einmal in seine Familie zurücklasse, da sehe ich den nie wieder. Denn was dort losgeht, das ist ja klar. Du bist so verrückt geworden. Wenn das im Vaters Betrieb rauskommt, das kannst du uns doch nicht antun. Du musst doch mal auf deine Eltern Rücksicht nehmen und so. Kennt ihr ja alles. Ich kenne junge Menschen, die möchten Jesus nachfolgen. Und die Eltern erlauben es denen nicht. Die machen denen das Leben zur Hölle, die nehmen denen die Bibel weg, die schließen die ein, die lassen sie nicht zur Junggemeinde gehen. In meinen Augen sind das Helden. Manche ertragen das heldenhaft Jahr um Jahr und bleiben bei ihrem Herrn Jesus. Ich kenne aber auch welche, die aus Rücksicht auf andere Menschen, Eltern und andere, Jesus nicht nachfolgen, obwohl sie es im Grunde ihres Herzens gerne möchten. Ich denke da zum Beispiel an ein junges Mädchen. Nennen wir sie mal Rita. Die war bei einer Jugendevangelisation, hört die Botschaft von Jesus und begreift, dass er sie ruft. Und sie kommt und spricht mit uns und sagt, ich möchte ein Christ werden. Die hatte alles begriffen. Die wollte Christ werden. Aber sie hatte einen Freund und der war ein Atheist. Und sie kam und sagte, mir ist klar, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, da muss ich mich von diesem Jungen trennen. Und nun musste sie wählen zwischen ihrem Freund und zwischen Jesus. Und das ging tagelang, jeden Abend immer wieder Gespräche. Und sie kam Gott immer näher, aber die Erkenntnis stand fest, wenn ich zu Jesus komme und jetzt ein Ja sage, muss ich mich von dem trennen. Ihre Entscheidung fiel so aus, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Nicht, dass sie von ihrem, bei ihrem Freund geblieben ist und sich von Jesus getrennt hat. Aber ich kann euch sagen, sie machte, als sie mir das dann sagte, keinen glücklichen Eindruck. Denn als sie nach dem letzten Gespräch aus der Kirche abends rausging mit hängenden Schultern, da konnte man der sogar von hinten ansehen, dass sie unglücklich war über diese Entscheidung, dass sie zu Jesus ein Nein gesprochen hatte. Ich konnte ihr bloß nachsehen, ich konnte sie ja nicht halten. Und ich konnte ihr die Entscheidung auch nicht irgendwie erleichtern. Ich weiß nicht, warum Jesus manchen Menschen die Entscheidung so schwer macht. Und ich finde das auch hart, dass Jesus von uns verlangt, dass wir sogar unseren liebsten Mitmenschen gegenüber an diesem Punkt so rücksichtslos sein müssen. Ja, Jesus ist manchmal sehr hart zu uns. Aber der war ja auch hart zu sich selber. Das, was er von dir verlangt, hat er ja selber erst durchgemacht. Er verlangt ja von dir nichts, was er nicht selber getan hätte. Um den Weg zu gehen, den Gott von ihm verlangt hat, da hat er seine Familie verlassen. Er hat es ausgehalten, dass seine Familie ihn für verrückt erklärt hat. Er hat es ausgehalten, dass man ihn zum Staatsfeind erklärt hat. Er hat es ausgehalten, dass man ihn an ein Kreuz genagelt hat. Das war alles hart. Aber er hat es ausgehalten aus Liebe. Die Liebe ist hart. Und das Kreuz, das war das härteste von allem. Aber das war die einzige Möglichkeit, um die Rettung für dich zu vollbringen. Und wenn er dich heute auffordert, ohne Rücksicht auf Verluste ihm nachzufolgen, dann tut er es aus einem einzigen Grund. Weil er dich lieb hat. Er möchte dich bewahren vor der Verdammnis, in die du kommst, weil du gegen Gottes Gebot gesündigt hast. Er möchte dich retten vor der Hölle, in die du reinkommst, wenn du weiter so in deinen Sünden lebst. Er möchte dich herausretten aus einer untergehenden Welt und bringen in Gottes Reich, wozu du nämlich geschaffen bist. In der Bibel im Alten Testament, da steht die Geschichte von einer Frau, wir kennen ihren Namen nicht. Die hieß vielleicht so wie du, vielleicht hieß sie Rita. Wir wissen nur, wie ihr Mann hieß, die war verheiratet mit einem Mann namens Lot. Die lebten in Sodom, das war eine Stadt, die war so versündet, dass Gott beschlossen hatte, die Stadt zu vernichten. Aber die beiden, Lot und seine Frau, die wollte Gott retten. Und er schickt seine Boten zu den beiden hin, und sagt ihnen, über diese Stadt kommt ein Strafgericht. Haut ab, lasst alles stehen und liegen. Rennt um euer Leben, aber seht euch nicht um. Lots Frau sah sich um und sie starb auf der Stelle. Ich habe jetzt vor 4 Wochen im Urlaub Folgendes erlebt. Ein junger Mann fährt mit dem Motorrad auf der Straße. Und in einer Kurve sieht er sich mal um. Und in dem Moment, wo der sich umsieht, fährt er voll in ein Fahrzeug rein. Der war auf der Stelle tot. Falsche Rücksicht ist tödlich. Und deswegen sagt Jesus, wer die Hand an den Pflug legt und sieht nach hinten, der ist untauglich für Gottes Reich. Amen. Lasst uns jetzt zusammen beten. Arno und Andreas werden uns ins Gebet leiten.
Wir sind uns nirgends näher als bei Jesus. Der Punkt, wo zwei Menschen sich am nächsten sein können, ist, wenn sie gemeinsam bei Jesus sind. Und nachdem wir uns so gefreut haben auf euch, dürfen wir gerne mit euch zusammen beten. Ihr könnt das Gebet mitsprechen, es wird der Refrain des nächsten Liedes sein. Das heißt, Herr, ich beginne, deinen Worten zu vertrauen. Sie sind mir wie ein Sonnenstrahl im Regen. Herr, ich beginne, deinen Worten zu vertrauen. Sie sind mir wie ein Sonnenstrahl im Regen. Wirst du mich hören?
erreichen, wo du wohnst. Wenn ich zweifle, wirst du mich trösten, wird dein Arm mich bewahren in der Not. Herr, ich beginne deinen Worten zu vertrauen. Sie sind mir wie ein Sonnenstrahl im Regen. So weit entfernt von dir, doch jetzt bist du mir nah. Komm und hilf mir, Herr, hilf mir, dich zu sehen. Und ich such viele Jahre nach dem Leben, das mir lebenswert erschien. Die Enttäuschung, nichts zu finden, war der erste Schritt des Weges hin zu dir. Bitte, bitte. Herr, ich beginne deinen Worten zu vertrauen. Sie sind mir wie ein Sonnenstrahl im Regen. Ich war so weit entfernt von dir, doch jetzt bist du mir nah. Komm und hilf mir, Herr, hilf mir, dich zu
Folge unseres großen Bruchs mit Gott, wer den Schöpfer Geschöpf ohne den Schöpfer bald erschöpft.
Denn als menschliches Geschöpf ohne den Schöpfer bald erschöpft.
Denn als menschliches Geschöpf ohne den Schöpfer bald erschöpft.
Straße probiert ein Kind sein Fahrrad aus, da denkt sie traurig, und wen beschenke ich? Kaum einer sieht, wie sehr sie Angst hat. Macht ihr nichts draus, sagt sich so leicht. Lädt man sie ein, spürt sie das Mitleid. Gut siehst du aus, hört sie dann oft. Doch weil sie ihre Sehnsucht ernster nimmt als jede Wirklichkeit, reicht nicht das Beste, was real geschieht, an ihren Traum. Wo ist ein Mensch, der ihr ganz praktisch zeigt, wie er es wirklich macht, dass er die eigenen Grenzen akzeptiert, froh darin lebt? Sie sitzt am Fenster, ein Freitagabend im April, bei ihren Schülern ist sie beliebt. Doch gegenüber gibt es ein kleines Restaurant, an allen Tischen sitzt je ein Paar. Bücher und Kunst, gutes Klavierspiel, Sport im Verein hilft ihr schon viel. Morgens zu Haus nagen die Zweifel. Hast du was hin, lenk ich mich ab. Und dabei fühlt sich bei ihr jeder wohl, weil sie gut zuhören kann. Mit Stil und Wärme macht sie manchen Tag wertvoll und schön. Ganz leise ahnt sie, dass es auch für sie eine Erfüllung gibt. Denn mehr als andere hat sie Kraft und Zeit, Hilfe zu sein. Sie sitzt am Fenster in einer warmen Sommernacht. Heut gab es Ferien, sie fährt nicht weg. Und in den Gärten lärmt ihre Nachbarschaft beim Grill. Sie hört das Lachen bis kurz vor drei. Dass ihr Mitgefühl eine Begabung ist, sie viele Menschen dadurch glücklich macht, dass sie so ist. Sie war nie fromm und will es auch nicht sein, bis sie von Jesus liest, dass gerade der sein Leben finden wird, der es verschenkt. Sie sitzt am Fenster, schaut in den Regen Sonntag früh, auf dem Kalender steht Erntedank. Da muss sie schmunzeln, denn mittlerweile kann sie sehen, Gott hat ihr Leben schon reich beschenkt.
Ihr seid hier zu einem Gottesdienst gekommen, hoffentlich nicht nur um Arno und Andreas zu hören, weil es nicht um uns geht, sondern um den, von dem wir singen, der ein Leben erfüllt machen kann, wie wir eben in dem Lied versuchten, im Laufe eines Jahres anhand einer Frau zu verdeutlichen. Ihr seid zu diesem Gottesdienst gekommen, hoffentlich um Jesus Christus kennenzulernen oder wieder einen Schritt näher zu ihm zu kommen. Oder heute den entscheidenden Schritt zu ihm zu kommen. Und wir möchten euch herzlich bitten, das zu tun. Das ist der Sinn unserer Lieder, zu sagen, habt keine Angst vor diesem Schritt. Habt keine Angst auch vor diesem Schritt zu Jesus Christus hin, dass man nun endlich mal ernst macht und nicht immer nur sich so ein bisschen religiös betätigt, sondern dass man sich wirklich überantwortet, anvertraut mit seinem ganzen Leben an Jesus. Auch wenn ihr genau wisst, für euch wie für uns, dass morgen wieder ein normaler Arbeitstag ist, an dem man nicht gemütlich hier zusammensitzt und Gemeinschaft hat und Musik hört, sondern wo meistens eine Menge Ärger auf uns zukommt. Gerade dann möchte Jesus von seiner Auferstehung her, weil er nämlich unter uns lebt, dir seine Liebe schenken und dir die Angst vor dem Alltag und vor den Menschen nehmen.
Ich bin da, darum fürchte dich nicht.